Willkommen bei How to Survive Auslandssemester.
Wir sind Lara
und Joana und in unserem Podcast sprechen wir mit Studierenden, die bereits ein Semester im jeweiligen Land verbracht haben.
Hier erfahrt ihr die besten Tipps und Tricks für euer perfektes Auslandssemester.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Survive Auslandssemester. Heute geht's mal ganz, ganz weit weg und zwar, ja, man könnte es sagen, das andere Ende der Welt, nämlich nach Neuseeland. Ich war noch nie in Neuseeland, Lara war in Australien, das ist zumindest mal in die Richtung von Neuseeland. Aber ja, wir sind sehr gespannt heute, was wir heute hören werden über Neuseeland und zwar von Millie.
Hey.
Hi, danke, dass du da bist und uns ein bisschen heute was erzählst. Voll cool. Und ja, zu unserer Einstiegsfrage. Wie war dein Auslandssemester in Neuseeland? Wie hat es dir gefallen? Und ja, wie kannst du uns Neuseeland ganz kurz beschreiben? Wie war es für dich?
Als genereller Eindruck war es auf jeden Fall super. Es hat mir echt gut dort gefallen und auch der Unterricht, den ich dort hatte, fand ich sehr hilfreich und weiterführend und so. Mir hat auch die Uni an sich gut gefallen und die Wohnsituation war eigentlich auch ganz angenehm für mich. Das Einzige, was ein bisschen unerwartet für mich war, die Jahreszeit. Da habe ich nicht so genau drüber nachgedacht. Ich dachte, das Semester fängt dort eben auch wie bei uns im Herbst an. Hat sich rausgestellt, ich war dann doch etwas früher dort und bin dann quasi vom Sommer in den Winter reingesprungen. Das war am Anfang ein bisschen unangenehm, aber ich habe mich dann auch dran gewöhnt und im Endeffekt war es dann auch nicht mehr schlimm.
Genau. Ah, okay, das ist auch gut zu wissen. War es dann besonders kalt dort, wenn es dann da in den Winter ging?
Also ich war in Invercargill, das ist ganz im Süden von Neuseeland, ganz unten an der Küste und eben auch relativ kalt dort. Also im Süden ist es, glaube ich, am kältesten dort. Und dadurch, dass wir an der Küste waren, war es halt immer sehr windig. Also es war so ein bisschen schneidender Wind und oft hatten wir nicht richtigen Schnee, sondern eher so Schneeregen. Und dementsprechend war es halt schon ziemlich kalt und unangenehm, wenn man so draußen rumgelaufen ist. Aber ansonsten war das auch okay. Ich meine, wir haben ja hier vergleichbares Wetter, nur vielleicht ein bisschen windiger als in Stuttgart.
Ja klar, muss man halt dran denken, die richtigen Klamotten einzupacken.
Genau, eine dicke Jacke und eine Mütze oder sowas in die Richtung.
Ja, auf jeden Fall.
Wäre da vielleicht ganz sinnvoll.
Schal darf man auch nicht vergessen.
Oh ja. Das auf jeden Fall. Du hast jetzt gesagt, du warst ganz im Süden von Neuseeland und ich habe mal mich so ein bisschen über Invercargill informiert, beziehungsweise wir, weil wir uns da ja auch überlegt hatten hinzugehen, sind wir aber nicht, wie ihr wisst, wenn ihr fleißig die anderen Podcast-Folgen gehört habt, waren wir in Bangkok. Aber tatsächlich ist es ja da so, glaube ich, dass es keine sehr große Stadt ist an sich. Also ich habe das auch davor noch nie gehört. Vielleicht kannst du mal ein bisschen beschreiben, wie es da so war. Also war das eher nur so ein kleines Dorf oder war es schon eine Stadt, aber nicht so riesig? Oder wie kann man sich das da vorstellen? Und war da sehr viel Natur oder wie war das denn dort so?
Also an sich ist Invercargill jetzt keine besonders große Stadt. Es gibt da schon alles, was man so braucht. Es gibt verschiedene Läden, Restaurants, Fastfood-Stuff und alles Mögliche gibt es dort schon. Aber der Aufbau ist einfach ziemlich anders, als wir es hier gewohnt sind. Das ist irgendwie sehr weitläufig aufgebaut, würde ich sagen. Und auch so ein bisschen in Blocks, wie man es vielleicht von Amerika kennt. Und die Straßen sind auch besonders in Invercargill sehr breit und groß gewesen. Dementsprechend hat sich das Ganze über eine sehr große Fläche gezogen, also musste man immer ein bisschen weiter laufen, um von einer Stelle zur anderen zu kommen, wenn man kein Auto hatte. Und es gab jetzt nicht besonders viele irgendwie Hochhäuser oder sowas, aber an sich so mittelgroß, würde ich mal sagen.
Ah, okay. Du hast jetzt gerade gesagt, man musste laufen, wenn man kein Auto hatte. Heißt es dann, es gab jetzt nicht die Möglichkeit, irgendwie Bus oder Bahn zu fahren dort?
Bus gab es schon. Ich bin nur nicht besonders häufig Bus gefahren, weil ich bin jemand, ich laufe dann lieber 10 Minuten länger oder so und spare mir dann das Geld für den Bus. Deswegen bin ich meistens eher weit gelaufen. Aber es gibt auch einen Bus. Ich glaube, was mich auch gestört hat, war, dass der nur so alle 45 Minuten gefahren ist. Also nicht besonders häufig. Deswegen ich den Bus dann...
Ein bisschen Dorfleben.
Ja, genau, ja. Deswegen habe ich den Bus dann auch nicht so oft benutzt.
Ja, es klingt auf jeden Fall nach Dorfleben ein bisschen mit dem Bus, der alle 45 Minuten fährt. Aber ich meine, wenn man gerne läuft, dann ist es ja auch ganz gut, wenn man da ja einfach ein bisschen auch was zum Laufen hat. Ist ja auch gesund, ne?
Ja, es gibt auch viele Parks und sowas drumherum. Also ich habe in dem Studentenwohnheim gewohnt. Das ist ein paar Blocks von der Uni an sich weg. Es gibt aber auch verschiedene Studentenwohnheime, also so verschiedene Komplexe quasi, die unterschiedlich nah an der Uni dran sind. Ich musste ungefähr 15 Minuten zur Uni laufen. Also es war jetzt nicht schlimm oder so. Genau, also nicht besonders weit.
Ja. Ja, das geht. 15 Minuten ist echt, echt akzeptabel auf jeden Fall. Du hast jetzt ja gerade schon gesagt, du hast im Studentenwohnheim dort gewohnt. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erzählen, wie du da so an, ja, an das Studentenwohnheim rankamst und ob du vielleicht auch von, noch von Kommilitonen oder mitbekommen hast, dass die, also haben die auch alle im Studentenwohnheim gewohnt oder gab es da Leute, die haben sich da eine Wohnung gemietet oder wie war das denn dort so mit generell mit dem Wohnen?
Also aus meinem Kurs waren damals mit mir 4 Leute in Neuseeland. Ich habe auch mit einer von meinen Kommilitonen zusammen in einem Zimmer gewohnt. Generell war das Studentenwohnheim so aufgebaut, dass es immer wie kleine WGs waren. Also meistens für 4 Personen ausgelegt. Es gab halt Doppelzimmer, so wie ich das hatte, mit einer anderen Person zusammen in einem Raum zu schlafen. Oder Einzelzimmer, die halt aber dementsprechend auch teurer waren. Und man hatte immer eine gemeinsame Küche, ein gemeinsames Bad mit Dusche und ein Klo, also nochmal extra, und halt ein Wohnzimmer mit einem Esstisch und einem Sofa und einem Sessel und einem Fernseher. Das war so die Grundausstattung, so das hatte jedes Apartment eigentlich. Und es war immer zweistöckig und dann waren eben unten immer ein paar Apartments und dann oben drüber nochmal welche und generell waren die meistens in so einer U- oder L-Form aufgebaut, die Gebäude. Und was mich vielleicht ein bisschen gestört hat, war der Mangel an Geschirr und Besteck und so, weil die Apartments halt immer für 4 Leute ausgerichtet waren, hatte man von allem auch immer nur 4. Also man hatte halt nur 4 kleine und 4 große Teller, 4 Gabeln, 4 Messer, 4 Löffel, 4 Gläser. Und wenn da halt mal was kaputt geht, ist das ein bisschen blöd. Gerade auch, weil wir auch noch andere Freunde dort kennengelernt haben von anderen Standorten von der Makromedia, war das irgendwie ein bisschen doof für uns, weil wir öfter zusammen kochen wollten, irgendwie abends gemeinsam essen wollten und dann ging das immer nicht. Oder jeder musste sein Besteck von zu Hause mitbringen, das war ein bisschen anstrengend.
Bringt gute Laune und euer Besteck mit.
Ja, so hat's dann, ja, so hieß es dann meistens tatsächlich. Was ganz cool war, war noch, dass man halt alle zusammen gewohnt hat quasi. Also alle, die ich dort kennengelernt habe, haben im Studentenwohnheim dort gewohnt. Es gab auch noch die Möglichkeit, sich selbst ein Apartment zu suchen oder in einer Gastfamilie zu wohnen. Das gab es am Anfang mal irgendwie in irgendeinem Formular. Ich weiß es leider nicht mehr genau, was für eins das war, was wir ausfüllen mussten. Konnte man das ankreuzen, aber ich habe mich für das Studentenwohnheim dann entschieden, weil das erstens am günstigsten war und zweitens ich auch halt mit meinen Mitstudenten wohnen wollte, weil ich dachte, das wäre eine coole Experience und war im Endeffekt auch ziemlich cool und hat viel Spaß gemacht.
Genau. Ja, bis auf das Besteck und die Keller klingt es eigentlich auch echt ziemlich cool, so zusammenzuleben. Und wenn alle da gewohnt haben, ist es natürlich auch mega geschickt. Genau. Du hast ja schon gesagt, dass das so die günstigste Möglichkeit war. Wie sind denn die Lebenshaltungskosten in Neuseeland allgemein? Sind die eher teurer oder günstiger oder so wie in Deutschland? Wie kann man sich das vorstellen?
An sich ist es eigentlich ziemlich vergleichbar mit Deutschland. Ich glaube, für das Apartment haben wir so 400 Miete gezahlt im Monat oder so. Und die Lebensmittel waren auch ähnlich preislich wie in Deutschland. Nur eine Sache, die vielleicht ein bisschen speziell für Invercargill auch ist, ist, weil es ganz weit im Süden liegt und es da halt sehr kalt ist und da auch nicht besonders viel wächst, sind Gemüse- und Obstsachen immer ein bisschen teurer gewesen als jetzt hier. Und Ich weiß nicht, irgendwie ist das Brot auch sehr anders als hier. Also das Brot hier in Deutschland kennt man ja als ziemlich fest, sättigend, irgendwie stopfend schon fast. Und das Brot in Neuseeland war halt eher so Toastbrot, aber ganz leicht und fluffig, wo ich dann irgendwie doppelt so viel von essen
Witzig.
musste, damit ich irgendwie satt geworden bin morgens. Ja, deswegen bin ich dann irgendwann mal auf Müsli umgestiegen, weil das Brot hat mich irgendwie nicht so, da war ich nicht so zufrieden mit. Das Erste, was wir gemacht haben, als wir wieder in Deutschland waren, war so in den Supermarkt gehen und richtiges Brot kaufen.
Oh ja, das glaube ich.
Ja, glaube ich auch. Wie war es denn sonst so mit Essen in Neuseeland? Gibt es irgendwie so typisch neuseeländisches Essen oder irgendeine Süßigkeit, die jeder mal gegessen haben muss, wenn er in Neuseeland ist?
Tatsächlich habe ich oft danach gesucht, so richtig irgendwie was in die Richtung zu finden. Aber das Einzige, was ich finden konnte, war irgendwie über so eine Website, wo man eben Ausflüge und dergleichen buchen kann, dass es da so ein traditionelles Maori-Essen gibt, wo man quasi Gemüse und Fleisch und so alles klein schneidet und in einen Sack reintut und dann hebt man ein Loch im Boden aus, wo man dann ein Feuer drin macht und die Glut von
Ah,
der
das habe ich schon mal
Asche,
gehört.
genau, die soll dann da drin bleiben und dann tut man das Essen in dem Sack eben auf diese noch heiße Asche und
Krass.
schüttet es dann wieder zu und lässt es dann da für mehrere Stunden drin schmoren. Und das wollte ich eigentlich ganz gerne
Ja.
machen, aber im Endeffekt kam ich dann nicht mehr dazu. Das ist auch das Einzige, was mir jetzt gerade dafür einfällt, so richtig, richtig
Ja.
typisches Essen. Ansonsten war sehr häufig, dass man Burger bekommen hat. Also man hat wirklich fast überall
Klingt gut.
fette, geile Burger bekommen zum Essen. Und
Nice,
Süßigkeiten waren auch
nice.
im Vergleich zu Gemüse relativ günstig, weswegen man sich dann vielleicht doch öfter mal eine Tafel Schokolade oder sowas geholt hat. Und
Definitiv.
was sie auch
Hätte
ziemlich
ich auch.
gerne gegessen haben, waren so Pies, aber also so deftige Pies mit so Fleischfüllung drin oder Brownies gab es auch sehr viel. Da gab es
Oh,
auch
das klingt auch richtig
in
gut.
der Nähe von der Uni gab es auch eine Bäckerei, wo man halt jeden Morgen frische Pies und Brownies und so kaufen konnte. Habe ich auch mal gemacht und war auch ziemlich lecker. Ja.
Oh ja,
Glaube ich. Das klingt
glaube
echt
ich.
gut. Also, ich glaube, man muss dort nicht verhungern.
Nee,
Das
klingt
auf
nicht so.
jeden Fall nicht.
Sehr gut. Das ist schon mal gut. Also, Grundversorgung ist schon mal gesichert in Neuseeland. Auch wenn man jedes Mal so, keine Ahnung, paar Stunden auf sein Essen warten müsste, während es da in einem Erdofen gart. Das wäre, glaube ich, nicht so mein Fall. Aber gut, es war ja nur die traditionelle Ausnahme zum Glück.
Genau.
Wenn ich jetzt an Neuseeland denke, ist es ja schon relativ auch weit weg. Und wenn man schon so einen langen Flug auf sich nimmt, könnte ich mir zumindest, also glaube ich, würde ich machen, dass ich vielleicht auch noch ein bisschen danach oder vor dem Auslandssemester ein bisschen rumreisen würde und ja, keine Ahnung, vielleicht noch ein bisschen die umliegenden Länder erkunden. Hast du sowas in die Richtung gemacht oder warst du vielleicht auch in Neuseeland noch woanders als in Invercargill oder wie hast du das gemacht oder bist du gar nicht gereist?
Also es gab von der Uni so ein Angebot, ab und zu mal alle paar Wochen, dass man mit dem Bus am Wochenende zu zwei Standorten fahren konnte. Also zwei andere, etwas größere Städte, die so ungefähr 2 Stunden mit dem Bus entfernt waren. Das eine war Queenstown und das andere Dunedin. Ich war auch an beiden Orten, also bin ich an beiden Orten mal am Wochenende hingefahren, eben durch dieses Angebot von der Uni. Das war auch ziemlich cool. In Queenstown gab es eigentlich wirklich viele Sachen, die man unternehmen konnte. Also da gab es auch noch mal mehr Restaurants, was man irgendwie ausprobieren konnte. Es gab da halt einen großen See. Da habe ich auch mit so einem Boot, da sind wir auf so ein Boot, so ein kleines Motorboot drauf und haben da so wie Gleitschirmfliegen gemacht, aber vom Boot
Oh,
gezogen.
cool.
Genau, das war eigentlich ziemlich cool. Gab auch noch andere Aktivitäten, die man dort auf dem See machen konnte. Wir haben dort einen Escape Room gespielt.
Oh,
Es gab
nice.
da auch so ein 4D oder so Kino. Da saß man in so Sitzen drin, die sich bewegt haben und vor einer riesigen Leinwand mit so einer 3D-Brille und dann konnte man sich halt, hat man so ein musste man so Aliens abschießen oder so, die einem entgegengekommen sind. Und dann
Cool,
gab es da noch so einen
nice.
Flugzeugabsturz und das war wirklich sehr schockierend. Wir haben alle gekreischt.
Oh,
Aber es
glaube
war auch
ich.
mega witzig. Und da konnte man halt auch zwischen mehreren Spielen aussuchen. Es gab auch noch eine Zombie-Apokalypse, soweit ich mich erinnere. Die haben wir auch gespielt. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Das würde ich empfehlen, wenn man mal nach Queenstown kommt, da dieses 4D-Shooter-Dings auszuprobieren. Ansonsten gab es da auch noch ein Illusionshaus, in dem wir auch drin waren. Das war auch ziemlich lustig. Und was sehr cool war, es gab so einen Smash Room quasi, wo man sich auch ein Thema aussuchen konnte, wie bei einem Escape Room. Und da standen dann halt ganz viele Gläser, Flaschen und anderer Müll rum und man durfte sich dann sozusagen am Anfang eine Waffe aussuchen. Ich hatte einen Baseballschläger, dann hat man sich so Schutzanzüge und Brillen angezogen und durfte halt alles kaputt hauen, was in diesem Raum drin war. Das war wirklich
richtig
gut. Das ist auf jeden Fall auch mal eine Erfahrung wert. Genau, also in Queenstown.
Also alle, die Aggressionsprobleme haben, auf jeden Fall.
Genau. In Queenstown waren wir auch öfter, also da sind wir tatsächlich häufiger am Wochenende dann auch hingefahren, eben weil es da viele coole Sachen gab. Und in Dunedin waren wir tatsächlich nur zweimal. Einmal sind wir da ein bisschen so an den Strand hingefahren und haben uns da einfach nur ein bisschen den Strand angeschaut, was auch ganz cool war. Wir waren auch am Strand in Invercargill. Das war auch ganz schön, da haben wir ein Lagerfeuer gemacht und uns einfach ein bisschen an den Strand gesetzt und Fotos gemacht. Das war auch ziemlich cool. Und ansonsten hatten wir zwischendurch einmal in der Mitte vom Semester eine Woche Ferien. Da haben wir uns dann ein Auto gemietet und sind da ein bisschen über die Südinsel gefahren und haben uns verschiedene Orte angeguckt und dann jede Nacht in einem anderen Hostel geschlafen und so. Das war auch ziemlich cool. Also so ein bisschen wie ein Roadtrip. Genau.
Oh, das klingt mega gut.
Gibt auf jeden Fall sehr viel Natur zu entdecken.
Ja, das glaube ich, auf jeden Fall.
Wie ist es denn kulturell so? Also würdest du sagen, die Neuseeländer sind oder leben schon so wie die Deutschen oder gibt es da auch irgendwie Unterschiede, wo du sagst, das war ganz anders dort oder da war das kulturell bedingt einfach irgendwas anders, was dich überrascht hat, als du da ankamst?
Also kulturell gesehen gibt es ja einmal die Maori-Kultur, das sind ja so die Natives von Neuseeland quasi. Da steht auch tatsächlich auf den meisten öffentlichen Einrichtungen, also zum Beispiel auch an der Uni oder bei der Uni-Bibliothek, stehen die ganzen Namen von diesen Institutionen auch immer auf Maori noch unten drunter, was ich ganz cool fand.
Ah, krass.
Und auch in der Schule hingen manchmal so Plakate rum mit so wichtigen Maori-Begriffen, also so Hallo, wie geht's dir und so ein Zeug. Deswegen, also das war auf jeden Fall relativ stark ausgeprägt. Und ansonsten muss man dazu sagen, dass die Neuseeländer an sich, also jedes Mal, wenn ich in einem Laden drin war oder in einem Restaurant oder sonst irgendwo, die waren immer sehr, sehr freundlich. Also wirklich sehr freundlich und sehr hilfsbereit. War auf jeden Fall positiv überrascht davon.
Das klingt echt
schön,
gut.
Ja.
Wenn da viel oder oft was auf Maori dran stand, hat man das dann auch immer wieder gehört, dass Leute es wirklich gesprochen haben?
Gesprochen eher weniger. Ich hatte in einem von meinen Kursen ein Mädchen, die Maori-abstämmig war. Die hat einmal so einen kleinen Exkurs gemacht während dem Unterricht und uns ein paar Wörter auf Maori vorgestellt, beigebracht. Aber ansonsten habe ich jetzt nicht wirklich direkt Leute Maori sprechen hören. Es gab aber auch noch AGs von der Schule. Da gab es, glaube ich, auch so einen Maori-Kulturtreff oder sowas, wo die sich einmal in der Woche getroffen haben und da eben gesungen haben, glaube ich, oder so hieß es.
Maori-Lieder,
genau.
Okay, cool. Nicht schlecht. Ja, ich finde das, also weiß nicht, ich wusste zwar schon, dass es da irgendwie solche Ureinwohner gibt von Neuseeland, aber ich hätte jetzt auch gar nicht gewusst, wie die heißen oder so. Also
schon was gelernt.
Schon interessant, schon was gelernt.
Mhm.
Du hast jetzt ja auch im Vorfeld schon mal erzählt, also bevor wir angefangen haben mit Aufnehmen, dass du auch vor deinem Auslandssemester gerne ein paar Infos gehabt hättest noch mehr oder ein paar Sachen, die du einfach gerne vorher gewusst hättest. Fällt dir so spontan irgendwie eine Situation ein, wo du vielleicht dachtest, okay, wäre cool gewesen, hätte ich das vorher gewusst oder vielleicht sind da auch irgendwelche Probleme aufgetreten, die durch, wenn du irgendwas vorher gewusst hättest oder sowas vermeidbar gewesen wären. Also weißt du, wie ich meine? Hattest du irgendwie so eine Situation?
Also
oder fällt dir da spontan was ein?
Generell war die Organisation etwas schwierig, weil Neuseeland, als ich dort war, zum ersten Mal mit ins Angebot aufgenommen wurde. Deswegen war das noch nicht so richtig eingespielt, okay. glaube ich. Deswegen gab es da auch ein paar Komplikationen. Zum Beispiel habe ich nicht sehr viel früher gewusst, wann ich tatsächlich dort sein muss, also wann das Semester dort anfängt. Das war wirklich stressig, damals die ganzen Prüfungen schreiben zu müssen. Da habe ich, glaube ich, 4 Klausuren in einer Woche gehabt, damit ich noch rechtzeitig zum Semesterstart nach Neuseeland fliegen kann. Und
krass.
Man fliegt ja doch relativ lange. Also ich war 1,5 Tage, fast 2 Tage unterwegs, bis ich dort war.
Mhm.
Und hatte dann auch direkt am nächsten Tag Schule, also Einführung.
Mhm.
Das war auf jeden Fall ziemlich stressig, stressiger als erwartet. Und dadurch, dass das Semester ja auch schon im Juli angefangen hat und nicht, wie ich dachte, im Oktober, war es halt dementsprechend auch deutlich kälter, was ich ja auch schon mal erwähnt habe. Und weil wir auch das erste Mal halt dort waren, waren die Kurse noch nicht so richtig strukturiert. Deswegen waren wir am ersten Tag erstmal in den falschen Kursen überhaupt drin, haben uns dann aber auch an das Sekretariat dort gewendet und das wurde dann auch relativ schnell gelöst, dass wir dann am zweiten Tag direkt auch in den richtigen Kursen waren. Also es war kein Problem wirklich, aber es war etwas verwirrend. Und ja, da hätte ich mir irgendwie schon gewünscht, dass ich am Anfang irgendwie besser informiert gewesen wäre. Ansonsten ist halt wichtig, eine Auslandsversicherung abzuschließen vorher. Ich bin sehr froh, dass ich das auf jeden Fall gemacht habe. Ich bin nämlich in Neuseeland auch ein bisschen krank geworden und musste häufiger mal zum Arzt. Bei meiner Versicherung war das dann so, dass ich das quasi vorstrecken musste. Also wenn ich dort beim Arzt war, musste ich das dann auch direkt bezahlen. Und habe das dann aber, als ich wieder nach Deutschland zurückbekommen bin, von der Versicherung wieder zurück ausgezahlt bekommen.
Ah, okay. Das ist auch mal ein wichtiges Thema, weil das ist ja, glaube ich, immer, wenn man im Ausland ist, wichtig. Das haben wir aber noch nie im Podcast angesprochen. Also es ist auch auf jeden Fall ein gutes Thema, dass man da auf jeden Fall dran denkt, eine Auslandsversicherung abzuschließen. Ja.
Ja, ist ja, auf jeden Fall ganz wichtig. Was vielleicht noch gut zu wissen ist über Neuseeland, wenn man nach Neuseeland kommt, darf man da nicht automatisch mit seinem deutschen Führerschein einfach Auto fahren, sondern man muss den erst übersetzen lassen. Man muss jetzt keine Fahrprüfung oder so machen, aber man muss ihn übersetzen lassen. Wussten wir zum Beispiel auch nicht, deswegen haben wir dann am Anfang direkt jemanden von unseren Freunden, von unserer Gruppe ausgewählt, der Fahrer sein wollte und der sich dann für seinen Führerschein übersetzen lassen hat. Das hat dann auch 2-3 Wochen gedauert, glaube ich, bis das durch war. Also ist vielleicht ganz gut vorher zu wissen, dann könnte man das auch schon im Vorhinein machen.
Ja, das wäre vielleicht gut. Sorry. ich wollte nur fragen, wie funktioniert das dann? Muss man den irgendwo hinschicken oder macht man das online oder geht man da vor Ort?
Ja, genau, wir haben das online gemacht. Also wir haben da den Führerschein abfotografiert und dorthin geschickt. Ich weiß gerade gar nicht mehr genau leider, wann, wohin genau. Aber das lässt sich auch relativ einfach rausfinden. Also man muss den eigentlich nur dahin schicken und dann schicken die das übersetzt zurück und dann ist alles gut.
Ja, voll gut, weil wenn man das online machen kann, kann man es ja wirklich auch schon in Deutschland im Vorfeld machen. Ja,
genau.
Dann dass man dort dann direkt fahren kann und nicht erst warten muss.
Ja.
Ah, das ist mega gut zu wissen.
Ja, total. Hast du vielleicht noch in Invercargill an sich, also auch wenn es jetzt nicht so eine riesige Stadt war, aber hast du irgendwie so da so ein kleines Highlight oder so, was du sagst, okay, wenn man da ist, muss man das unbedingt machen? Also, weiß nicht, kann alles Mögliche sein, irgendwie was anschauen oder ein bestimmtes Restaurant oder irgendwas, was du sagst, das fandest du total toll, das war so dein Highlight.
Also, ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, mal an den Strand zu gehen. Der ist nicht besonders weit weg, also mit dem Auto waren es, glaube ich, 10 Minuten. Das ist auf jeden Fall ziemlich schön. Und was noch cool ist, ist der Queen's Park. Das ist ein sehr großer Park, den die haben. Da gibt es wirklich fast alles Mögliche. Da gibt es ein kleines Restaurant im Park, da gibt es einen riesigen Spielplatz, da gibt es einen Tierpark in dem Park. Okay. Es gibt verschiedene Anlagen, wo bepflanzt sind mit Blumen. Es gibt da so ein Vogelhaus und noch mehr botanische Häuser, wo man reingehen kann. Also würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, mal in den Queen's Park zu gehen. Der war auch vom Studentenwohnheim, wo ich gewohnt habe, nur 5 Minuten zu Fuß weg. Also ich war da wirklich sehr schnell drin. Und da war ich auch wirklich fast jeden Tag eigentlich spazieren, weil der so groß war und ich halt alles irgendwie erkunden wollte.
Ja. Oh ja. Das klingt voll schön und auch voll entspannt. Was mir jetzt noch so ein bisschen die Frage bringt, würdest du sagen, dass Neuseeland bzw. Invercargill eher ein Ziel ist für Leute, die ein bisschen ruhig gelassen, das genießen wollen, ein bisschen Natur sehen wollen, chillig was verbringen und vielleicht nicht so sehr für die Leute, die mega viel erleben wollen und irgendwie viel sehen wollen, Action haben wollen, es laut und viel haben wollen. Wie siehst du das so?
Also es gibt halt in dem Studentenwohnheim eine Non-Partying Policy, dass man da offiziell keine Partys veranstalten darf. Okay. In der praktischen Umsetzung war das natürlich anders. Gerade weil wir halt alle auch direkt zusammen gewohnt haben, war es oft so, dass man sich abends noch getroffen hat. Man darf halt nur nicht zu laut sein. Und es gab auch 3 Clubs in Invercargill, wo wir waren. Das Einzige, was war, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber bei mir damals hatten die halt nur bis um 3 Uhr morgens auf. Also ab bis 3 Uhr war halt dann Party und danach ging halt dann eher nichts mehr. Aber ist halt die Frage, ob man wirklich bis 5, 6 Uhr morgens feiern muss. Also 3 Uhr kann eigentlich auch schon reichen. Und ansonsten, wenn man halt noch weiter rausfährt in eine größere Stadt, zum Beispiel Queenstown oder woanders hin, hat man das Problem auch nicht. Also da haben die Clubs dann auch länger offen. Das war jetzt wirklich speziell nur in Invercargill. Aber trotzdem konnte man da auch gut feiern gehen, wenn man mal Lust hatte.
Das klingt auf jeden Fall gut.
Ja, finde ich auch.
Finde ich gut. Man muss nur rechtzeitig anfangen, dann reicht es auch bis um 3.
Genau, ansonsten gibt es ja auch noch Bars und Pubs, wo man reingehen und sich halt entspannt hinsetzen kann.
Ja, das klingt doch jetzt schon mal ganz gut.
Ja, eigentlich haben wir jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zum Schluss kommen, die eigentlich in jedem von unseren Podcast-Folgen bis jetzt vorkam. Ob du irgendeine Anekdote für uns hast, irgendeine Geschichte, die cool, lustig, interessant, überraschend war, die du in deinem Auslandssemester erlebt hast und an die du dich immer erinnern wirst, wenn du ans Auslandssemester denkst.
Oh, da habe ich eigentlich so viele Geschichten.
Das ist meistens das Problem. Das
ist
meistens
das Problem, ja. Es ist wirklich schwer, sich da irgendwie zu entscheiden. Habt ihr vielleicht irgendeine Richtung oder so, die euch besonders interessiert?
Schwierig eigentlich nicht. Also du kannst auch 2 Geschichten erzählen.
Ja. Sag einfach frei raus, was dir gerade als erstes einfällt.
Genau.
Also tatsächlich denke ich relativ häufig an diese eine Woche zurück, wo wir eben rumgefahren sind und uns verschiedene Sachen angeguckt haben, einfach weil wir da halt ziemlich viel gesehen haben und wir waren da an einem großen See, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie der hieß, da sind wir durch so einen riesigen Naturpark durchgefahren, wo man halt alles Mögliche gesehen hat, von Wald bis fast schon Dschungel über riesige Berge. Okay. Und dann sind wir auf diesem See, haben wir so eine Fährenfahrt gemacht, das war ziemlich cool. Der See hat auch ans Meer angemündet und war dementsprechend wirklich groß. Und da sind wir mit dem Boot ganz, ganz nah an einen Wasserfall rangefahren und ich habe mich halt unten draußen hingestellt natürlich, weil ich wollte irgendwie unter diesen Wasserfall und habe dann mit meinen Händen so unter den Wasserfall langen können. Das war ziemlich cool eigentlich. Ja, deswegen an diese Woche denke ich oft zurück. Auch das Übernachten in verschiedenen Hostels war immer ziemlich interessant.
Ja, das glaube ich.
Meistens eben für günstige Preise Mehrbettzimmer waren, die du halt auch mit fremden Leuten teilweise teilen musstest. War auch eine interessante Erfahrung für sich.
Ja, glauben genau. Wir. Oh Mann, ja, zum Hostelleben haben wir auch in der Australien-Folge eine ganz witzige Geschichte gehabt. Genau, also falls euch die noch interessiert, hört doch in die Australien-Folge rein. Wir haben nämlich außer Neuseeland noch 12 andere Folgen gedreht oder gepodcastet. Das hier ist nämlich schon die letzte Folge, die wir aufgenommen haben. Außer uns überkommt irgendwie noch
eine Weisheit, was wir noch für Länder machen können.
Genau, ansonsten hoffen wir, dass euch die Folge weitergeholfen hat. Und falls ihr noch in die anderen Folgen interessiert habt, hört doch gerne wieder rein, wenn es heißt
How to Survive Auslandssemester.